Wenn du so ähnlich veranlagt bist wie ich, dann hast du dich damit beschäftigt, was habe ich davon? Es ist etwas ganz Normales, das, was wir uns fragen. Das fragen wir uns manchmal tagtäglich, manchmal mehr, manchmal weniger. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass wir als Gemeinde nichts Sehnlicheres wünschen oder dir auch auf dem Weg mitgeben, dass Jesus das ewige Leben ist. Jesus ist das ewige Leben und das soll es auch heute darum gehen. Jesus liebt dich, Jesus kümmert sich um dich. Ja, Jesus hat ein Ohr für dich, Jesus ist dein Freund. Wir haben viele Dinge schon in der Anbetung gehört, die du bekommst von deinem großen Gott. Aber das ist einseitig. Das war ein Einblick in den Nutzen, den du davon hast, wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist. Und genau das ist unser heutiges Thema. Im praktischen Leben, im Alltagsleben erleben wir nicht nur die Nutzenfrage, sondern auch die Kostenfrage. Egal, ob es ein Auto ist, ob es dein Beruf ist, ob es dein Hobby ist, deine Kleidung ist. Egal, was es ist, fragst du dich, was darf es mich kosten und was nützt es mir eigentlich am Ende? Die einen stehen vor der Frage, sollen wir ein Haus bauen? Klar gibt es viele Dinge, die dafür sprechen. Es ist mein großer Garten, es ist mein Grill, den ich immer wieder anschmeißen kann, ohne meinem Nachbar Bescheid zu geben. Es sind viele Dinge, die ich baulich verändern kann, ohne mit meinem Mieter darüber zu sprechen, meinem Vermieter. Aber die andere Kehrseite wird auch schnell bewusst, wenn du ein Haus hast. Es ist viel Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit, viel Mühe, viele Investitionen, die du dort reinstecken musst. Finanziell ist es dennoch notwendig, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, was darf es mich kosten und was habe ich einen Nutzen davon? Heute soll es nicht um die Finanzen gehen, nein, heute soll es vielmehr um den gehen, um den es sich lohnt. Wie sieht es aus, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Gott zahlte einen sehr hohen Preis und wir haben einen Nutzen davon, dass wir ewig leben dürfen. Wir haben einen ewigen Nutzen erhalten, der nie vergeht. Das ist genial. Doch Matthäus 19, 27, da lesen wir, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Da geht es um die Geschichte des reichen Mannes. Und dieser reiche Mann, er hat alles gehalten, von Jugend auf. Doch als er zu Jesus kam, fragte Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Hielt Jesus das Preisschild hoch, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Jesus wollte, dass er seinen Schatz verlagert in den Himmel. Jesus wollte ihm ewiges Leben schenken. Doch dieser Mann, er ging davon. Dieses Preisschild, was Jesus hochgehalten hat, war ihm zu hoch. Er war nicht bereit, die Kosten dafür zu tragen, um den Nutzen, der eigentlich ewig währt, zu nehmen. Er geht davon und alle Jünger denken sich, ja, was haben wir davon, dass wir diesem Jesus nachfolgen? Und dieser Petrus brüstet sich und fragt, was haben wir davon eigentlich, Meister, dass wir dir hinterherlaufen, dass wir dir nachfolgen, dass wir alles verlassen haben? Welchen Nutzen haben wir überhaupt davon? Petrus befindet sich hier auf Glatteis. Er stellt sein eigenes Ego, sein Vorteil, sein Ich auf erster Stelle. Wenn wir in uns gehen, dann wissen wir ganz genau, das egozentrische Denken hat nie etwas damit zu tun, mit Gott das Reich zu bauen, sondern immer dagegen. Ja, Gott hat sich für uns Egoisten entschieden. Gott braucht Egoisten, um sein Reich zu bauen. Gott will mit uns Egoisten das Reich bauen. Aber er braucht Egoisten, die ihren Egoismus bekämpfen. Ihren Egoismus immer wieder verleugnen. Ihn begraben. Und die wissen, dass sie Egoisten sind, es aber nicht sein wollen. Das zeigt mir, trotz meiner Unfertigkeit, die ich als Mensch aufweise, wollte Gott mich und dich bei seinem Reich dabei haben. Wir sind dem heiligen Gott als würdig erachtet worden, in seinem Reich mitzuwirken. Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das klingt auf die Zukunft der Ewigkeit fantastisch, begeisternd. Aber was habe ich jetzt davon? Jesus gibt hier eine Verheißung, die in weiter Ferne liegt, wie zum Beispiel, ihr wurdet wahrscheinlich alle damit konfrontiert, als ihr in die Ausbildung gekommen seid, da hat man euch Zusatzrentenverträge angedreht. Also bei mir war es so und ich dachte mir, was soll ich damit? Rente? Das ist noch so lange hin. Bis dahin habe ich ganz andere Baustellen, ganz andere Ideen. Was soll ich mit einer Rente? Markus Kapitel 10 von Vers 29 bis 30. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwester und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Dieser Vers, der erinnert mich an viele Geschichten, aber auch an etwas, das vielleicht jeder schon mal kennengelernt hat. Jeder, der im Dienst war, ist oder noch sein wird, wird es schnell erleben, der viel auf der Achse ist, viel in der Welt unterwegs ist, der Christen begegnet, erlebt Gastfreundschaft. Und genau das meinte Jesus hier nicht mit dem Hundertfältigen, dass wenn du dein Haus verkaufst, bekommst du irgendwo ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt. Das Hundertfache ist hier damit gemeint, dass du Christen kennenlernst, die ihr Haus mit dir teilen, die das Essen, das sie aus ihrem Acker damals, heute aus dem Lidl oder Aldi oder Netto, mit dir teilen. Du lernst Menschen kennen auf deiner Reise mit Gott, die echt nachfolgen wollen, die dir echte Freunde werden. Sie werden dir zu Menschen, mit denen du dich tief verbunden fühlst, weil die das gleiche Ziel verfolgen wie du auch. Egal, wo du hinkommst, empfindest du auf einmal ein Wohlsein. Menschen, die wie eine Familie sind. Gott schenkt dir eine Familie, die du nicht produzieren kannst. Gott schenkt sie dir einfach weltweit. Das ist ein Nutzen hier und jetzt. Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus mein Leben und das Sterben ein Gewinn. Hebräer 13, 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Für einen 17-Jährigen ist die Rente viel zu weit weg und die Ewigkeit noch viel weiter. Aber dennoch irgendwie ist die Ewigkeit immer wieder präsent in unserem Leben. Ist es der Tod? Ist es die gute Botschaft? Die Ewigkeit sollte unser Heute bestimmen. Sie sollte real werden für uns. Die Kosten der Nachfolge hat oft einen hohen Preis. Und Apostelgeschichte 5, 41, da lesen wir: Sie, die Aposteln, gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Wenn uns Dinge widerfahren, die uns nicht in den Kram passen, die uns anscheinend vom Teufel in den Weg immer wieder geschmissen werden, so passen sie uns nicht und wir fragen: Herr, warum, wieso, warum ich? Ich bin doch mit dir unterwegs, ich bin doch in dem Dienst. Doch lass uns das sehen, dass wir als würdig erachtet werden, diese Dinge zu ertragen. Ich habe es noch nie sofort gesehen, so wie dieser Apostel sagt oder wie die Apostel sich gefreut haben und sich als würdig erachtet worden. Das ist so, wie Willi mit seiner Katze erlebt hat, die runtergefallen ist und gesagt hat, jetzt ist sie unten. Im Nachhinein wird immer wieder bewusst, was es für eine Bewahrung war. Und so lasst uns auch in diesen Dingen, die uns immer wieder in den Alltag querschießen, die anscheinend erstmal nicht von Gott sind, die von dem Widersacher sind, dass wir uns als würdig erachtet fühlen und uns freuen darin. Im Winter, wenn wir nicht mehr weiterkommen, die Autobahn verschneit, ein Sattelschlepper quer, dann freuen wir uns über den Streudienst, der kommt und uns die Bahnen frei macht. Ich bin mal auch hinter so einem Streudienst gefahren, es waren zwei, die haben gleich drei Spuren frei gemacht. Es war genial. Kein Widerstand, du fährst, klar nicht mit 120 oder noch mehr, du fährst mit 60, 70 daher, aber du kommst weiter. Und genauso denken wir oft im Glaubensleben. Wir sind mit Gott unterwegs, wir tun seinen Auftrag, seinen Willen, wir verrichten unseren Dienst und manchmal denken wir, warum stecke ich fest? Warum komme ich nicht weiter? Und wir verlangen von Gott, Gott, mein Schneepflug, fahr doch vor mir her und schubst die Hindernisse weg, sodass ich frei nach meinem Ziel komme. Aber es gibt diese Schilder, eingeschränkter Winterdienst. Kennt ihr die? Jeder schon mal gesehen wahrscheinlich. Manchmal meidet man diese Straßen, aber manchmal muss man da durch. Und bei Gott gibt es auch eingeschränkten Winterdienst. Nicht, dass Gott überfordert ist mit dem ganzen Straßennetz, mit den ganzen Menschen, mit den Aufgaben. Nein, bei Gott gibt es eingeschränkten Winterdienst, weil wir lernen müssen zu warten. Wir müssen lernen, Geduld zu haben. Ein praktisches Beispiel aus dem Alten Testament, 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 32 bis 37. Da wird uns auch eine Kosten-Nutzen-Frage aufgestellt. 1. Samuel 17, von Vers 32 bis 37. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug und entriss ich es seinem Rachen. Müssen wir uns das mal vorstellen. Also wenn ich Naturfilme sehe und den Löwen und den Bären sehe, wie sie zuschlagen, da frage ich mich, wie hat er ihn an seinen Bart gepackt und ihn, das ist unvorstellbar für mich. Doch David erzählt diese Geschichte hier. Dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen und dieser Philister, dieser Unbeschnitte soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Eine Aktion, wo wir lesen und denken, wow, Gott, David hat hier einen Wahnsinnsmut. David geht und will kämpfen, obwohl er von König Saul bemustert wird als ein kleiner Knabe. Er wurde belächelt, beschmunzelt. Doch das Interessante ist, David fragte auch nach seinem Nutzen. Dreimal fragte er nach seinem Nutzen. In demselben Kapitel fragte er einmal in 25, 26 und Vers 30 nach seinem Nutzen. Was habe ich davon, wenn ich gegen diesen Philister kämpfe? Und ich lese Vers 30 vor, und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Dreimal fragt David vor dem Kampf, was habe ich davon? Was ist mein Nutzen? Sein Nutzen war, dass sein Vaterhaus eine Steuerbefreiung damals hieß es Abgaben, und dass derjenige, in dem Fall David, die Königstochter bekam. Es ist genial. Aber ich stelle mir vor, was wäre passiert, wenn dieser David während seinem Kampf gegen diesen Philister auf einmal fragen würde, was habe ich davon? Was habe ich für einen Nutzen davon? Und ich glaube, das geht uns im Geistlichen genauso. Wenn wir anfangen, mitten auf unserem Weg mit Gott immer wieder zu fragen, was habe ich davon? Was habe ich für einen Nutzen davon? Dann geraten wir auf Glatteis. Lasst uns die Dinge vorher klären. Lasst uns klären mit Gott, dass er uns ewiges Leben geschenkt hat. Lasst uns das bewusst werden, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Ein ewiger Nutzen, ein Nutzen, der nie vergeht. Epheser 5,8, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Ezekiel 36, Vers 26, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Alle von uns kennen das Vaterunser-Gebet. Es ist bekannt, aber wie oft beten wir, es ist uns auch allen bekannt, aber doch bemerken wir es nie so sehr. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Amen. So geht uns oft im Alltag. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Wenn jemand hier im Raum die Möglichkeit hätte, mit einer führenden Person eine Beziehung aufzubauen, sei es Donald Trump, Angela Merkel oder Wladimir Putin, das sind so heute die größten Politiker, die irgendwo einflussreiche Mächte haben. Was würden wir es uns kosten lassen? Ist es unser Geld? Ist es unsere Zeit? Was wäre es, was ich geben würde, damit ich einen kleinen Nutzen davon trage, einen Vorteil, vielleicht steuerlich, vielleicht irgendwas anderes. Die Frage ist, was bringt es mir, Jesus nachzufolgen? Was bringt mir heute der Gottesdienst? Was bringt mir meine Gemeinde? Wir gehen nach Johannes 6, Vers 68 bis 69. Johannes 6, Vers 68 bis 69, nachdem Jesus eine harte Rede gehalten hatte und eine Scheidung zwischen seinen Nachfolgern, zwischen seinen Jüngern wieder hervorgerufen hatte, fragte er bei den Zwölfen, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen, nachdem alle weggelaufen sind? Oder viele? Das ist interessant, was Petrus hier sagte. Johannes 6, Vers 68 bis 69. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus, er stellt hier nicht mehr die Frage. Er stellt fest, dass es das Beste ist. Das Beste ist, sich an ihm festzuhalten, hinter ihm herzulaufen. Welches Motiv haben wir in diesem Jahr verfolgt? Mit welchem Motiv bist du in diese Gemeinde gekommen? Oder heute zum Gottesdienst? Stell du dir selbst die Frage, was lässt du es dir kosten für einen Gott, der dir alles gegeben hat? Der dir einen bleibenden Wert gibt, ewiges Leben, das nie vergeht. Und hier wieder entsteht die Kosten-Nutzen-Frage. Wir erleben einen göttlichen Nutzen davon, dass er uns das ewige Leben schenkt. Wie sieht es aus mit meinem Leben, mit meinem Dienst, mit meiner Liebe? Mit meinem Nächsten. Ganz zum Schluss möchte ich noch die Situation, die Paulus hatte mit den Thessalonichern. Paulus freute sich über die drei Dinge der Thessalonicher, wie sie ihren Glauben auslebten. Sie lebten ihren Glauben aus, den sie in die Tat umsetzten. Ihr unermüdlicher, von Liebe motivierter Einsatz und ihre standhafte Hoffnung auf das Kommen Jesu Christi. Ich möchte uns motivieren, verschwenderisch zu sein für das Reich Gottes. Lass es dich was kosten, sei es Kraft, sei es Mühe, egal was. Lass uns immer wieder geben, so viel wir können. Und nicht in unserer Laufbahn immer wieder nachzufragen, Gott, was habe ich davon? Gib, so viel du kannst, denn er hat alles gegeben. Amen.